Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ja, die haben sich damals wahrscheinlich gedacht, geil, Wochenende. Können wir nochmal 150 Euro draufschlagen? Machen wir einfach. Ja, und am Ende habe ich dann 350 Euro bezahlt für einen Schlüsseldienst. Im Nachklapp denke ich, ja, es ist natürlich definitiv viel zu teuer. Da haben die mich wohl abgezockt. Und ihr kennt das, ne?
Ja, ich habe mich zweimal ausgeschlossen aus meiner Wohnung, weil ich bei einer Nachbarin gießen sollte. Und blöderweise habe ich nur ihren Schlüssel mitgenommen, aber nicht meinen.
Ja, und das bedeutet viel, viel Geld zahlen. Heute sind zwei Männer verurteilt worden, weil sie mit ihrem Schlüsseldienst richtig Kohle abgezockt haben. Worauf ihr achten solltet, damit ihr da nicht die Maximalrechnung bekommt. Türe fällt ja schnell mal zu. Das ist eins der Themen im frischen Podcast vom Update am 7. August. Und wir sprechen nochmal über die Wehrpflicht. Ja, aktuelle Diskussion bei uns, ob die wieder eingeführt werden soll. Die Schweden sind da schon ein Stückchen weiter. Bei denen gibt's die Wehrpflicht wieder. Allerdings ist es eine Wehrpflicht mit einem hohen Anteil an Freiwilligkeit.
Wir leben ja in Schweden und eine rot-grüne Regierung, die das wieder einführt. Da wird jetzt nicht im Befehl rausgebellt, alle stramm stehen und einrücken.
Das ist Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Schweden. Und der wird euch gleich noch mehr dazu erzählen, wie es mit der Wehrpflicht in Schweden läuft. Außerdem erfahrt ihr, warum Kühe nicht gerne duschen, obwohl man sie duschen kann. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In dem Moment, wo es Wumm macht oder Klack, da weiß man schon sofort, oh nein, Mist. Nur dann ist es eh zu spät, ne? Denn die Tür ist selbstverständlich zugefallen und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Er ist nicht bei euch. In der Wohnung, wo sonst? Schlüsseldienst rufen, ja. Ist an sich natürlich keine schlechte Idee, wenn nicht immer wieder so Abzocker dabei wären. Ne? Das Landgericht Kleve hat heute zwei Männer verurteilt zu 3 und 6,5 Jahren wegen Betrugs. Die beiden haben nämlich einen Schlüsseldienst und die wollten, alter Schwede, über 1.000 Euro für ihren Einsatz haben. Und weil immer wieder viel zu hohe Preise genommen werden von den Schlüsseldiensten, sagen wir euch jetzt, worauf ihr achten solltet, wenn die Tür zufällt und ihr keinen Schlüssel dabei habt.
Ein Moment, den ich im Nachhinein wie in Zeitlupe abspielen kann. Gefolgt von einem hektischen Abtasten der Hosentasche könnte doch sein, dass... nein, natürlich nicht. Sonntag, Spätnachmittag, ich komme nicht mehr in meine Wohnung. Hast du dich schon mal ausgeschlossen?
Ja, einmal.
Und was hast du dann gemacht?
Meinen Mitbewohner angerufen.
Hast du dich schon mal ausgeschlossen?
Ja, nicht nur einmal, öfter. Über die Jahre? 4, 5, 6.
Ja, ich habe mich zweimal ausgeschlossen aus meiner Wohnung. Also es war so, dass ich mich ausgeschlossen hatte, weil ich bei einer Nachbarin gießen sollte. Und blöderweise habe ich nur ihren Schlüssel mitgenommen, aber nicht meinen.
Ich habe mich zum Glück noch nie ausgesperrt und habe meinen Schlüssel auch bei Freunden hinterlegt, was sicherlich immer ein guter Rat ist.
Julia Rebeck ist Juristin in der Verbraucherzentrale in Hamburg. Wenn die Tür erstmal ins Schloss gefallen ist, dann sagt sie, sollen wir eins nicht tun, und zwar in Panik verfallen. Was habe ich gemacht? Genau, das Gegenteil. Hektisches Googeln beim Nachbar und ein Anruf bei dem erstbesten Anbieter.
Der Mensch reagiert in Notlagen nicht richtig professionell. Viele machen den großen Fehler, rufen den erstbesten an, sind auch froh, wenn die Tür aufmacht. Die böse Überraschung kommt danach. Ich bin Ralf Liese, Geschäftsführer oder auch Inhaber des Schlüsseldienstes Firma Galant Service.
Hätte ich mir die Mühe gemacht, auf der Internetseite der Verbraucherschutzzentrale NRW zu schauen, dann wäre mir Ralf Lieses Schlüsseldienst dort empfohlen worden. Zufriedene Kunden melden dort gute Dienste.
Es kommt zustande wegen unseren Preisen. Wir nehmen tagsüber innerhalb von 10 Kilometer 45 Euro für eine zugefallene Türe, abends 60 bis 75 Euro und Wochenende auch.
Das heißt, wenn der Kunde Sie anruft, dann weiß er schon vorher, wie viel das kosten wird.
Er weiß direkt, wie viel er bezahlen muss. Oft kommt die Frage, ja, und kommt nichts dazu? Und dann sage ich immer, wenn er ein Pfennig mehr will, bezahlen Sie ihn einfach nicht.
Es wurde bewusst kein Festpreis mit mir am Telefon ausgemacht. Und als sie dann beiden kamen, diese beiden Herren, diese jungen Typen, wollten die mich richtig abzocken. Also sie haben mir dann irgendwie erklärt, mit irgendwelchen Zuschlägen fürs Wochenende und so weiter und so fort, dass ich glaube, es waren irgendwie am Ende 250 Euro oder so zahlen muss.
Und ich weiß noch nicht einmal, wer mir damals da die Tür aufgemacht hat. Ich war einfach nur froh und erleichtert, als sie wieder auf war. Und ich habe gezahlt. Einfach so. 180 Euro. Viel zu viel. Und weil mir das peinlich war, habe ich die Rechnung einfach ganz schnell weggeschmissen und das Ganze verdrängt.
Das ist natürlich oft eine Notlage, eine Zwangssituation. Man und unterschreibt erstmal alles oder zahlt dann eben auch alles. Und das ist, glaube ich, eher der Punkt, man hat bezahlt. Das ist eben das Problem.
Julia Rebeck empfiehlt, nur einen Teil der Rechnung zu zahlen. Auch wenn das einiges an Durchsetzungsvermögen abverlangt. Ralf Liese kann verstehen, dass seine Branche so einen schlechten Ruf hat. Denn im Grunde genommen kann sich jeder Schlüsseldienst nennen und auch beliebige Preise aufrufen. Wer sicher gehen will, sucht einen Schlüsseldienst mit einem Ladenlokal. Denn da ist Türöffnen nicht das Hauptgeschäft. Und außerdem ist die Wahrscheinlichkeit dann geringer, abgezockt zu werden.
Wenn ich Ihnen heute die Türe für 500 Euro aufmache, stehen Sie hier morgen mit Ihrem Anwalt. Spricht sich ganz schnell rum, wenn hier am Tag 3 unzufriedene Kunden stehen, was meinen Sie, wie schnell mein Ruf kaputt ist?
Und sollte ich dann doch das Gefühl haben, dass Herr Liese mich bescheißt, dann weiß ich wenigstens, über wen ich mich da beschweren muss.
Weil bei vielen Schlüsseldienstrechnungen, die wir hier zu sehen bekommen, bei diesen überhöhten, ist das eben so, dass man letztendlich gar nicht weiß, huch, wer ist denn das überhaupt? Und wenn man dann diese Firmen anschreibt, die Post dann eben Empfänger unbekannt zurückkommt.
Ich habe dann übrigens auch einen Schlüssel bei einer Freundin deponiert. Und schon am nächsten Tag. Aber das hat mich dann nur ein Kaffee und ein bisschen Spott und Hohn gekostet.
Unsere Reporterin Rebecca Ender hat sich umgehört, worauf wir alle achten sollten, wenn die Tür mal zufällt. Ums die Bums.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist einer der schwersten Fälle von Kindesmissbrauch überhaupt, der in Deutschland bisher bekannt geworden ist. Eine Frau aus Baden-Württemberg hat zusammen mit ihrem Lebensgefährten ihren Sohn vergewaltigt. Außerdem hat sie das mittlerweile 10-jährige Kind an mehrere Männer über das Darknet verkauft. Heute ist die 48-Jährige verurteilt worden. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie hat das Gericht entschieden?
Die Richter haben die Frau aus Staufen zu 12,5 Jahren Haft verurteilt. Dabei bleibt es auch. Das Urteil ist rechtskräftig, weil sowohl die Mutter als auch die Staatsanwaltschaft und auch die Anwältin des missbrauchten Jungen das Urteil so akzeptiert haben, also nicht in Revision gehen wollen. Über ihren Anwalt ließ die Verurteilte erklären, dass sie für ihren Sohn ein Zeichen setzen wolle, dass jetzt wirklich Ruhe ist.
Der Prozess ist jetzt zu Ende. Auch der Lebensgefährte kommt ins Gefängnis. Über den Mann werden wir gleich noch sprechen. Aber nochmal zu der Mutter. Hat man im Prozess mehr darüber erfahren, warum die da überhaupt mitgemacht hat?
Also bis auf ihr Geständnis hat sie eigentlich meistens geschwiegen. Es kommt eher selten vor, dass sich eine Mutter aktiv an Vergewaltigungen des eigenen Kindes beteiligt. Das war auch für Prozessbeobachter unerträglich zu hören, was da alles passiert ist. Das sagt zum Beispiel Kolja Schwarz, der ist Journalist des Südwestrundfunks.
Manches Mal wollte man lieber rausrennen, als diese Taten geschildert wurden. Dass eine Mutter den eigenen Sohn verkauft, zum Missbrauch anbietet, nur um mit ihrem Lebensgefährten zusammen zu sein, das ist so unvorstellbar. Und das macht auch die Dimension dieses Prozesses aus.
Also die Mutter hat ihrem Lebensgefährten erlaubt, den Sohn zu vergewaltigen, weil sie Angst gehabt hat, dass der Mann sie sonst verlassen könnte.
Ja, offenbar hatte der Mitangeklagte die Frau also stark beeinflusst. Der Mann, der auch schon wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft war, der hat im Prozess gesagt, dass er die Mutter unter Druck gesetzt hat, mit einer Trennung gedroht hat. Ob das jetzt der einzige Grund war, warum sie da mitgemacht hat, ist schwer zu klären. Der Missbrauch des Jungen, der ging über 2 Jahre. Vorher hatte das Paar auch schon ein kleines Mädchen missbraucht, über das die Angeklagte vorübergehend die Aufsicht hatte.
12,5 Jahre Haft also für die Mutter. Kommen wir jetzt mal zu dem Lebensgefährten. Wie genau sieht sein Urteil aus?
Ja, er hat 12 Jahre bekommen, also etwas weniger als die Mutter, allerdings mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, der 39-Jährige kann theoretisch unbegrenzt eingesperrt werden. Und um die Sicherungsverwahrung, da hatte der Mann auch selbst gebeten.
Und das Paar hat den Jungen ja nicht nur selbst vergewaltigt.
Nein, die beiden haben den Jungen, der damals zwischen 7 und 9 Jahre alt war, auch zur Prostitution gezwungen. Sie haben ihn also verkauft an fremde Männer aus Deutschland und aus dem Ausland. Für die Missbrauchstaten kassierte das Paar zum Teil jeweils mehrere tausend Euro. Und fast alle Taten wurden gefilmt und auch über das Darknet verbreitet. Deswegen hatte die Staatsanwältin auch klares Beweismaterial.
dass man durch das zahlreiche Bildmaterial wirklich mal auch gesehen hat, wie ein Kind total zum Objekt wird. Und das ist doch was anderes, als wenn man immer nur diese Aussagekonstellation hat. Das wird ja immer wieder auch versucht zu beschönigen und dann war der Übergriff nur ganz kurz. Wenn man aber mal so ein Bild sieht, wo der Missbrauch sehr massiv ausgeübt wird, das ist einfach was ganz anderes, ja. Und dann auch dieses Kind vor Augen hat dazu.
Und das waren dann jetzt auch die letzten Urteile in diesem Fall, ne?
Ja, vor der Mutter und dem Lebensgefährten waren schon 6 Männer verurteilt worden. Sie hatten den Jungen gegen Geld missbraucht oder vergewaltigt. Für sie gab es Haftstrafen zwischen 7 und 12 Jahren, zum Teil auch mit Sicherungsverwahrung. Und die Polizei hofft, dass sie noch weitere Verbrechen aufklären kann. Denn aus den Ermittlungen haben sich Spuren auf andere Fälle von schwerem Kindesmissbrauch ergeben. Und da werden jetzt noch Fotos und Filme ausgewertet, die auch im Darknet ausgetauscht wurden.
Wie geht's denn dem Jungen heute eigentlich?
Ja, also seine Anwältin sagt den Umständen entsprechend gut. Der 10-Jährige ist gerade mit seiner Pflegefamilie im Urlaub. Danach will die Anwältin ihm das Urteil erklären. Was jetzt noch untersucht wird, ist die Rolle der Behörden, dass das nicht aufgefallen ist, dass der Junge 2 Jahre lang gequält worden ist. Sozialarbeiter, Therapeuten, Familienrichter, die könnten bei Kontrollen nicht genau genug hingesehen haben. Wahrscheinlich gibt es im Herbst Ergebnisse dazu.
Im Missbrauchsprozess Staufen sind die Mutter und ihr Lebensgefährte verurteilt worden zu langen Haftstrafen. Informationen dazu von Peter Neuhaus aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es so weitergeht, dann werden wir sehr wahrscheinlich zum Elfensender. Deutschlandfunk Nova, euer Elfensender. Ja, wir haben uns ja mit der selbsternannten Elfenbeauftragten schon beschäftigt, gestern nämlich. Die hat ja die A2 in Hannover, um Hannover herum, energetisch versiegelt, weil da so viele Unfälle passieren. Schlechte Vibes und so, ihr wisst Bescheid. Ilka Knigge hat weitere Elfenneuigkeiten jetzt, diesmal ohne Autobahn, dafür mit Schule.
Genau, in Island gibt es nämlich eine Elfenschule. Da lernen die Besucher alles Mögliche über Elfen, Trolle und unsichtbare Wesen. Unser Korrespondent Carsten Schmiester war da mal vor Ort und hat sich das angeschaut. Also es ist ziemlich verrückt, in Island glauben nämlich echt 54% der Leute an wundersame Wesen. Diese Schule läuft also super, es kommen aber wohl auch extra Leute aus den USA dorthin.
Und da kommen Leute hin, die solche Wesen sehen wollen oder Leute, die die vielleicht schon mal gesehen haben?
Beides. Also Magnus Skarpedinsson, das ist der Betreiber, hat lustigerweise noch keine Wesen gesehen. Der sagt aber, er habe mit Hunderten von Leuten gesprochen, die sie gesehen haben. Und das sind wohl besondere Leute, die nennt er hellsichtig.
People see them. Bestimmte Menschen können sie sehen, treffen sie, werden ihre Freunde. Island hat von dieser Freundschaft mit den Elfen und unsichtbaren Leuten sehr profitiert. Letztere sind besonders wichtig, so groß wie wir Menschen. Sie tragen unsere Kleidung, sprechen Isländisch. Über die Jahrhunderte haben sie Hunderte, Jahrtausende Menschenleben gerettet.
Menschenleben gerettet, okay. Und wovor?
Also angeblich vor Unwettern und sogar vor plötzlicher Hitze. Die Wesen haben die Menschen, so meint der Schulbetreiber, in ihre Wohnräume in der Wildnis aufgenommen und sie dann so gerettet.
Okay, wenn das so ist, vielleicht können die uns auch vor der Hitze retten, zum Beispiel heute. Oder wenigstens die Leute mitnehmen, die kein anderes Thema mehr finden. So ein bisschen. Also jetzt, ich finde, wir haben jetzt mal genug Elfen.
Ja.
Ich mag Elfen, ne? Aber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und während man bei uns in Deutschland mal wieder damit anfängt, über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr zu diskutieren, die CDU hat ja diesen Vorschlag eingebracht, sind andere Länder schon viel, viel weiter. Wir gucken mal nach Schweden. Da gibt es seit diesem Jahr wieder die Wehrpflicht, allerdings bisschen komplexer, bisschen komplizierter, als wir das so aus Deutschland kennen. Die Details dazu hat Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Schweden. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erst mal wissen, warum es die überhaupt in diesem Jahr wieder gibt. Also man muss dazu wissen, die Wehrpflicht in Schweden ist 2010 ausgesetzt worden. 2016 wurde beschlossen, sie wieder einzuführen. Warum das Ganze?
Es gibt eigentlich 2 Gründe. Zum einen die veränderte Sicherheitslage, gefühlt hier im Ostseeraum. Klar, man fühlt sich durch Russland immer mehr bedroht. Es gibt Provokationen im Luftraum, auf der See. Gerade heute großer Aufmacher in den Zeitungen, russisches Atom-U-Boot in der Ostsee. Wir haben gerade eine Broschüre alle gekriegt, die hier in Schweden wohnen, wenn die Krise oder der Krieg kommt. Also es ist so eine Grundspannung, die gestiegen ist. Und dann gab es einfach in der schwedischen Armee auch einen riesigen Personalengpass. Die brauchen ungefähr 4.000 Rekruten pro Jahr. Es kamen aber nach diesem Freiwilligkeitsprinzip immer nur 2.500. 10.000, das war zu wenig. Und deshalb haben sie gesagt, jetzt erstmals übrigens Pflicht auch für junge Mädchen oder junge Frauen. Wir führen sie wieder ein.
Wie sieht das denn dann aus? Also die Wehrpflicht konkret. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter, als das in Deutschland ist, ne?
Ja, das ist eine Art Light-Version. Wir leben ja in Schweden und eine rot-grüne Regierung, die das wieder einführt, da wird jetzt nicht ein Befehl rausgebellt, alle stramm stehen und einrücken. Es haben etwa 100.000 junge Männer und Frauen der Jahrgänge 99 und 2000 Post bekommen und von denen sind dann am Ende 13.000 ausgewählt worden in die engere Auswahl. Dann hat man gefragt, wollt ihr denn oder wollt ihr nicht? Und da haben eben viele gesagt, oder genug zumindest, haben gesagt, ja, wir wollen wohl. Und so ist das zustande gekommen. Also Wehrpflicht mit einem ganz hohen Anteil trotzdem auch von Freiwilligkeit noch.
In Frankreich hat Präsident Macron ja jetzt einen Vorschlag gemacht zum Thema, also zum Thema Wehrdienst und sozialer Dienst. Jürgen König, das ist unser Korrespondent in Paris, der hat das heute so erklärt.
Es geht ihm vor allem um eine Art nationalen Zusammenhalt. Er will, dass Franzosen aus unterschiedlichen Regionen und Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten und sie sollen dafür die Werte der Republik kennenlernen. Und Emmanuel Macron will der Individualisierung etwas entgegensetzen. Wenn die Mitglieder einer Gesellschaft sich zunehmend nur mehr um sich selbst und ihre Interessen kümmern, dann muss man ein Gefühl für das Gemeinschaftliche zurückholen, für das, ja, das große Ganze der Nation durch einen Pflichtdienst in der Armee oder in sozialen Einrichtungen. Ein Monat für alle Jugendlichen ab 16, 2 Wochen davon während in den Sommerferien zu leisten und 2 Wochen dann zu Beginn des neuen Schuljahres.
Dieser Punkt, Dienst in sozialen Einrichtungen, spielt der eigentlich auch eine Rolle bei euch in Schweden?
Nein, nicht was diese Wehrpflicht angeht. Die ist ja nicht, das ist ja keine Dienstpflicht. Das ist ja schon ganz klar aufs Militär beschränkt. Und was wir da eben gehört haben, ich glaube, so krass ist das Problem hier nicht. Also die jungen Schweden fühlen sich schon auch noch sehr schwedisch und mit ihrem Staat verbunden, mehr vielleicht als das in Frankreich der Fall ist. Hier ist es ganz pragmatisch. Wir brauchen Leute für mindestens 9, höchstens 11 Monate, damit wir militärische Präsenz zeigen können, um Schlimmeres zu verhindern. Und da gibt es auch ganz frisch eine Umfrage, die fand ich ganz interessant. Es sind 49% nur der jungen Leute dafür, 32 immerhin dagegen. Also ganz so eindeutig für die Wehrpflicht sind sie dann auch wieder nicht.
Was ist denn eigentlich deine Meinung oder deine Einschätzung zum Thema? Also dieses Ding Wehrpflicht, Gesellschaftsjahr, wie siehst du das so von deiner Warte aus, eben so, weil du ja auch in Schweden bist und die Schweden da insgesamt, glaube ich, ein etwas entspannteres Verhältnis zu haben.
Ich glaube, das würde den Schweden ganz gut tun, dass man mal lernt, dass man selber etwas für den Staat tun muss. Das ist hier nämlich nicht so verbreitet. Diese skandinavischen Gesellschaften basieren ja auf dem Modell des Staates als großer Übervater, der für die Wohlfahrt, für die Sicherheit und für alles sorgt, was schön ist. Aber man fühlt sich ihm nicht wirklich direkt verbunden. Man zahlt seine Steuern und dann denkt man, okay, und den Rest macht jetzt der Staat. Ich finde es ganz gut, wenn junge Leute mal merken, das geht nicht einfach nur mit Geld. Da müssen ja Leute was für tun, die werden bezahlt. Aber um das Gefühl dafür zu kriegen, vielleicht auch um eine Wertschätzung dafür zu kriegen, ist es wirklich nicht schlecht, selber was zu machen. Ob das jetzt unbedingt Militärdienst sein muss, weiß ich nicht. Das kann natürlich auch ein sozialer Dienst sein, finde ich. Das kann nicht schaden, solange das eben, ich sage jetzt mal, zivil abläuft. Also diese alten Militärgeschichten, die will natürlich heute keiner mehr haben. Die sind auch anachronistisch. Also da ist denn schon das, was mir damals in meiner Wehrpflicht erzählt wurde, Staatsbürger in Uniform. Du bist jetzt gerade mal als Bürger gefragt, aber nicht irgendwie nur Kanonenfutter. Das ist schon auch wichtig.
Seit diesem Jahr gibt es wieder einen Rekrutenjahrgang in Schweden. Carsten Schmiester hat uns mehr erzählt über die Wehrpflicht dort. Wehrpflicht mit einem hohen Anteil an Freiwilligkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum auch nicht, ne? Also warum sollen die sie nicht auch mal abkühlen? Man muss auch mal gönnen können, Leute. Kühle Dusche ist nicht nur für uns toll. Kühe finden das, naja, zumindest theoretisch auch ganz gut. Denn wenn es so heiß ist wie jetzt, dann kriegen die Kühe Hitzestress. Ja? Und das ist nicht gut. Das will irgendwie niemand, dass die Kühe deswegen Stress haben. Deshalb die letzte Frage für heute. Wie duscht man eigentlich eine Kuh? Ich habe mal nachgefragt bei Johannes Zahner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Herr Zahner, warum sollten Kühe auch mal duschen, wenn es so heiß ist?
Ja, Kühe haben das große Problem, dass die quasi sehr, sehr viel Wärme selbst produzieren und bei höheren Temperaturen einfach nur noch kleine Möglichkeiten haben, quasi diese Wärme dann wieder abzugeben. Das fängt bei Milchkühen eigentlich schon bei 16 Grad an, dass die quasi langsam Probleme bekommen, ihre Körperwärme quasi an die Umgebung abzugeben. Und deswegen ist es eine ganz, ganz gute Möglichkeit, also müssen wir uns quasi Möglichkeiten verschaffen, wie wir diesen Tieren das ermöglichen können, dass sie entsprechend ihre Wärme abgeben können. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass sie sich duschen lassen, das heißt, dass sie durch das quasi ihr Fell durchnässt wird bis auf die Haut und dort verdunstet dann das Wasser und erzeugt Kälte. Also das Gleiche, was wir Menschen auch spüren, wenn wir vom Baden zum Handtuch zurückgehen und noch Wasser quasi auf dem Körper haben.
Dass wenn das quasi so verdunstet, ne?
Ja. Genau, richtig, genau. Ja.
Und das ist, also wie kann ich mir so eine Kuhdusche vorstellen? Ist das im Endeffekt auch so, ist das ein aufgehängter Gartenschlauch oder wie ist das?
Ja, es ist ein bisschen aufwendiger gestaltet und zwar ist es quasi auch ein Sprühkopf, den wir hier verwenden, eine Sprühdüse, die so einen ganz leichten Regenschauer quasi erzeugt. Also das Wasser darf auch nicht mit einer hohen Geschwindigkeit auf die Tiere runterprasseln, sondern es ist wirklich wie so ein leichter Mairegen quasi, den wir hier erzeugen, dass die Kühe da auch Lust haben, sich entsprechend drunter zu stellen und sich auch abkühlen zu lassen dadurch.
Und die Kühe finden das generell super, oder wie?
Leider finden es nicht alle Kühe wirklich richtig super, sondern es sind eigentlich bloß ein paar wenige Kühe, die das wirklich genießen, die das gerne haben, dass sie nass werden. Die meisten Kühe wollen tatsächlich gar nicht nass werden und nutzen quasi auch diese Abkühlung dann auch gar nicht richtig.
Aber was machen die denn dann? Weil ich meine, also die Kühe haben doch Stress, wenn es denen heiß ist,
genau,
oder?
Richtig, ja, ja, genau.
Aber was machen die Kühe dann, die nicht duschen wollen? Wie kriegen die sich denn quasi wieder runtergekühlt?
Ja, die haben relativ wenig Möglichkeiten, wenn wir als Menschen oder als Tierhalter ihnen nicht andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit auch noch, dass wir mit Ventilatoren arbeiten. Also das Gleiche, was wir im Büro auch machen, dass wir uns einen Ventilator auf den Schreibtisch stellen. Das können wir im Stall auch machen und können quasi durch hohe Windgeschwindigkeiten den Tieren eine Möglichkeit verschaffen, dass sie ihre Körperwärme wieder leichter an die Umgebung abgeben können. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die jetzt mittlerweile mehr und mehr Landwirte machen, dass sie quasi Ventilatoren hier dazu verwenden.
Sie forschen ja jetzt auch schon ein bisschen länger daran, wie es eben Kühen besser gehen kann, also bei so hohen Temperaturen wie im Moment. Wie müsste denn der perfekte Stall für so einen Hitzesommer aussehen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Fragestellung, an der wir schon seit Jahren dran sind. Im Endeffekt wäre es das Sinnvollste, wenn wir quasi theoretisch voll klimatisierte Ställe wieder für unsere Kühe bauen, die dann auf 16 Grad runtergekühlt werden. Das wird in Amerika zum Beispiel ganz gern gemacht. Ist natürlich auch mit einem wahnsinnigen Kostenfaktor verbunden. Also da muss man ja quasi ganze Klimatechnik noch mit dazusetzen. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Weg, den wir da gehen könnten. Aber was wir zum Beispiel machen sollten bei Neubauten zum Beispiel, dass wir wieder mehr Wert auf eine gute Dachqualität zum Beispiel legen, dass wir quasi gar nicht zu viel Wärme in dieses Gebäude reinbekommen und die Tiere dadurch auch weniger Wärme quasi wieder abgeben müssen. Andere Möglichkeit ist, dass wir sehr offen gestaltete Stallungen bauen, dass quasi diese durch den Wind, den wir eigentlich haben, dass hier quasi diese Wärme auch wieder abgegeben werden kann, also durch den Stall rausgeblasen wird.
Wie ein leichter Mairegen, ist das schön. Also auch Kühe brauchen mal eine Dusche, mögen aber eben nicht alle Kühe, hat uns Johannes Zahner erklärt. Ich denke, nächster Berufswunsch ist klar, auf jeden Fall für mich, Kuhduscherin. Kann man mal ausprobieren. Ilka, was meinst du? Ja, kräuselst die Nase, bist du denn da nicht so sicher oder
nee,
was?
Nee, ich finde es großartig. Ich finde es großartig. Ich weiß nur nicht, was du da mit den Kühen machen möchtest, sie deine Dienste nicht in Anspruch nehmen wollen.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, gibt doch so Kneipp-Fußtreten, vielleicht so im kalten Wasser, vielleicht wäre das noch was. Ich werde mal ein Konzept ausarbeiten.
Das ist eine gute Idee.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nochmal schnell nachgezählt. 13, 14, 15, 16. Ja, 16 Bundesländer hat Deutschland. Es könnten auch gerne weniger sein, findet zumindest Kurt Beck von der SPD. Der war sehr, sehr lange Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Und dieses Land, Bundesland, nimmt er auch direkt mal als Beispiel. Das könnte man doch zum Beispiel mit dem Saarland zusammenlegen. Weniger Bundesländer hätte laut Beck auch noch den Vorteil, dass Behörden schlagkräftiger und effizienter arbeiten könnten. Aber ginge das einfach so? Also Bundesländer neu zusammenwürfeln? Darüber spreche ich jetzt mit Svenja Kraus. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Uni in Berlin. Svenja, wie kann man denn zwei oder drei Bundesländer zu einem machen?
Dazu bedarf es erstmal im Bundesgesetz. Also der Bund muss das beschließen und dann werden natürlich da auch noch die Landesparlamente gehört. Und ganz wichtig, es gibt dann dazu auch einen Volksentscheid in den Bundesländern.
Ah ja, okay, alles klar. Also das heißt, man kann das nur entscheiden, wenn es einen Volksentscheid vorher geben würde.
Genau, also das muss, also erst wird das auf Bundesebene beschlossen, dann stimmen die Landesparlamente dann im besten Fall zu und dann da dürfen die betroffenen Bürger eben auch noch abstimmen. Daran ist es ja beispielsweise dann auch bei der Berlin-Brandenburg-Sache dann gescheitert 1996.
Genau, das ist schon eine ganze Weile her. Lass uns doch mal gucken, welche Vorteile das hätte. Also könnte der ganze Behördenapparat tatsächlich effizienter arbeiten, wie Kurt Beck das meint?
Ja, also ich glaube, das ist schon möglich, aber natürlich nicht hundertprozentig sicher. Was man natürlich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall Kosten reduziert werden. Also ich meine, es würden ja beispielsweise auch Parlamente abgeschafft werden, ne? Also man braucht ja nicht für ein Bundesland zwei Landesparlamente. Ansonsten ist das natürlich immer so eine Sache, ob man dann nicht noch zusätzliche Organisationen braucht, irgendwie um diese Zusammenführung dann irgendwie zu vollenden. Aber unwahrscheinlich ist es nicht, dass es dadurch effizienter wird.
Und welche Nachteile hätte das?
Es ist natürlich, glaube ich, auf der einen Seite sehr schwierig, dann diese beiden Bundesländer auch zusammenzubringen. Gerade wenn man sich Rheinland-Pfalz und das Saarland anguckt. Ich glaube, da haben die Bewohner nicht unbedingt Interesse daran, dass man das macht. Ist auch ein bisschen schwierig dann, wie man das denn mit der potenziellen Staatsverschuldung macht oder mit der gesamten Organisation. Und natürlich verliert man auch so ein bisschen den Bezug zum Volk. Also je größer das Bundesland wird, desto eher fühlen sich die Menschen ja ein bisschen auch entfremdet. Also das hat auf jeden Fall auch seine Nachteile.
Welche Vorschläge gibt es denn eigentlich noch? Also ne, Rheinland-Pfalz, Saarland, das wäre sowas, wo Kurt Beck sagt, ja, könnte man noch super miteinander connecten. Welche noch?
Also ich glaube, es steht auch immer noch Berlin-Brandenburg so ein bisschen im Raum und natürlich auch dann in Niedersachsen, also Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, MacPom eventuell auch. Also dass man das gerade quasi zu einem ganz großen norddeutschen Bundesland zusammenführt. Das ist das, was im Moment so ein bisschen in der Diskussion ist.
Woran scheitert das denn oder woran könnte das denn scheitern? Oder ist es einfach nur ein Sommerloch-Thema?
Ich glaube persönlich, dass es ein sehr großes Sommerloch-Thema ist.
Okay.
Also ich finde das eigentlich nicht verkehrt, aber ich glaube schon, dass es gerade, wie man ja auch bei der Berlin-Brandenburg-Sache gesehen hat, dass es im Endeffekt an der Bevölkerung scheitern wird. Zum einen haben vielleicht auch nicht so viele Menschen dann das Interesse daran, sich tatsächlich zu beteiligen und die sich beteiligen werden, die werden wahrscheinlich eher dagegen stimmen. Also wahrscheinlich wird es im Endeffekt immer am Volksentscheid dann tatsächlich scheitern.
Kurt Beck von der SPD hat vorgeschlagen, man könnte doch einfach ein paar Bundesländer zusammenlegen, unter anderem zum Beispiel Rheinland-Pfalz und das Saarland. Wir haben uns das Ganze mal einschätzen lassen und auch nochmal auseinandergedröselt, wie das denn eigentlich funktionieren könnte, und zwar mit Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1 oder 2 Meter, das hätte schon richtig krasse Folgen. Dann wären zum Beispiel große Teile der Nordseeküste bei uns und in den Niederlanden einfach weggespült. Würde der Meeresspiegel zwischen 10 bis 60 Metern ansteigen, dann wäre natürlich noch viel, viel mehr weg von dem, was wir bis jetzt noch als Festland kennen. Das Klima weltweit könnte noch heißer werden. Das sagt ein internationales Team von Klimaforschern. Und die sprechen in einer neuen Untersuchung von einer Heißzeit, unter der die Erde ziemlich zu leiden hätte. Denn langfristig könnte das Klima 4 bis 5 Grad wärmer werden. Meeresspiegel also auch nochmal ansteigen zwischen 10 bis 60 Metern. Selbst wenn die Pariser Klimaschutzziele eingehalten werden würden. Und die Wissenschaftler sagen, dass sogenannte Kippelemente entscheidend sind. Die haben sie nämlich analysiert. Wir wollten mehr dazu wissen, und zwar von Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion. Was sind das denn für Kippelemente, von denen die Wissenschaftler da sprechen?
Das sind Prozesse, die alle im Grunde bekannt sind. Das reicht von dem schmelzenden Eis in der Arktis, das dunkle Erde freilegt. Das Eis ist hell, die Erde ist dunkel oder auf die Wasseroberfläche, nimmt viel mehr Energie auf. Und das bedeutet, dass dann eben der Schmelzprozess immer schneller sozusagen vorangeht. Das ist der tauende Boden in Sibirien. Da ist Methan gefangen momentan noch. Wenn das durch menschengemachten Klimawandel anfängt zu schmelzen, dieser Boden, wird das Methan frei und dann wird dieser natürliche Methanprozess in Gang gesetzt. Methan ist ein potentes Treibhausgas und möglicherweise kann man das nicht wieder einholen. Und das sind die Kipppunkte. Es mag Punkte geben, oder die werden auch beschrieben, bei denen diese Prozesse dann nicht mehr zu halten sind. Ich mache ein Bild. Mhm. Wir schieben momentan gerade ein Auto auf einen Abhang zu, auf so eine Kippkante zu. Das Blöde ist, es ist Nebel und wir sehen gar nicht, wo die Kante ist. Wir wissen das nämlich, auch die Wissenschaftler wissen das nicht genau. Und deswegen ist es so verwegen, immer weiter zu schieben. Das bedeutet, immer weiter Kohle, Öl und Gas zu verbrennen und damit das ganze System anzuschieben.
Und wenn es kippt, dann merkt man es eben im Endeffekt erst, wenn es zu spät ist. Ne?
Exakt.
Weil dann ist man schon über.
Und dann hält es auch keiner mehr. Und das genau ist das Riesenproblem. Diese Analyse macht deutlich, dass das sehr mächtige Prozesse sind, die man dann auch nicht mehr ohne weiteres stoppen könnte. Das heißt, es muss jetzt was passieren, damit man langfristig diese Schäden vermeidet. Die Wissenschaftler reden hier nicht über dieses Jahrhundert. Sie reden nicht über den ganz normalen Klimawandel, sondern sie reden über Jahrhunderte und eine völligen Wandel im Klimasystem der Erde. Über ganz lange Zeit hatten wir jetzt einen Wandel oder einen Wechsel immer von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Das war ein Klima, in dem sich die Menschheit entwickelt hat. Und wenn diese Erwärmung, wenn das alles zusammenkommt und nicht mehr reversibel ist, dann kriegt man eine mega Heißzeit, die dann auch nicht mehr endet.
Das heißt, Erderwärmung von 4 bis 5 Grad würde langfristig bedeuten, was diese Hitzeperiode, die du eben schon angesprochen hast, dass es nur noch die gibt?
Genau, also es ist ein anderes Erdklima. Es wäre nicht der normale Klimawandel, der in dem zum Beispiel Mitte, Ende des Jahrhunderts ein solcher Sommer, ein durchschnittlicher Sommer ist, mit deutlichen Ausreißern ins noch heißere. Das ist die eine Geschichte, die ist auch relativ wahrscheinlich und ohnehin verbirgt. Das Problem hier ist, dass die Wissenschaftler deutlich machen, dass die Veränderungen viel grundlegender sein könnten, ohne dass sie aber genau sagen können, wie wahrscheinlich das ist. Das Ganze ist deshalb eher ein politischer Appell als eine wissenschaftliche Studie. Alles, was da drin steht, ist wissenschaftlich, aber die Schlussfolgerungen sind dezidiert auch sehr persönliche. Das ist auch so gewollt. Man muss die Geschichte dieses Artikels vielleicht angucken. Das ist kein Studienartikel, sondern die Amerikanische Akademie der Wissenschaften hat diesen Artikel in Auftrag gegeben. Das tut sie für ihr Mitteilungsblatt. Da spricht sie Forscher an und sagt, macht uns einen Perspective-Artikel, also einen nach vorne blickenden Sachstandsbericht. Und das genau haben Potsdamer Forscher und andere gemeinsam gemacht. Man kann das aus Sicht der Akademie der Wissenschaften der USA durchaus so verstehen, dass die Wissenschaftler dort eine Botschaft an ihren Präsidenten gerichtet haben. Schau mal an, was passieren kann, wenn du deine ignorante Politik fortsetzt.
Es ist eben nicht nur jetzt heiß, sondern das Klima weltweit wird sich eben in den kommenden Jahrhunderten noch weiter erhitzen. Infos dazu vom Werner Eckert hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Update ist zu Ende für heute. Wir sind natürlich morgen wieder für euch da, Ilka Knigge und ich.
Ja.
Ja, und bis dahin wünschen wir euch vergnügliche Zeit.
Einen schönen Abend.
Vielleicht mit Fußbad. Ansonsten empfehlen wir eine Kuhdusche.
Ein Ventilator.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau. Also schönen Abend, Sonja Meschkat, mein Name. Ciao.
Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.